Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key. Und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Wie sieht die Zukunft der alpinen Hotellerie aus?
Am 7. Mai. Kitzbühel. 300 Top-Entscheider. Ein Ort.
Eine Branche.
Eine Zukunft. Beim Alpine Hospitality Summit treffen sich führende Köpfe aus Hotellerie, Immobilien und Tourismus. Keynotes, die inspirieren.
Panels, die herausfordern.
Gespräche, die bewegen.
Und schon am Vortag.
Neu. Hospitality meets Longevity. Ein eigenes Symposium am 6. Mai, ebenfalls in Kitzbühel. Gesundheit.
Prävention.
Langlebigkeit. Und was das für die Hotellerie bedeutet. Sei dabei, wenn sich die Branche neu definiert. Am 7. Mai.
In Kitzbühel.
Jetzt anmelden unter tourismusberatung.prodinger.at.
Wir sehen uns in Kitzbühel.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Smart Hotel Key Podcast. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Ja, der Titel dieser Folge ist Umsatz wächst, Gewinn nicht, wo das Geld wirklich bleibt. Und ich möchte hier gar nicht in eine Folge einsteigen und selbst über diese ganzen Themen sprechen. Ich war vor kurzem live online in einem Webinar, auch mit Gesicht zu sehen, nicht nur mit der Stimme, gemeinsam mit Michael Gorfer, dem Co-Founder und CEO von Profitize, haben wir über dieses Thema gesprochen. Ich habe einen Marktüberblick gegeben. Ich habe geschaut, wo entwickelt sich der Markt hin. Ich habe das plakativ dargestellt und dann sind wir ins Detail gegangen. Also warum wachsende Nächtigungen, wachsender Umsatz nicht gleichbedeutend mit wachsender Profitabilität ist. Und das hat sehr viel mit einzelnen Kostenstrukturen, mit Effizienz, mit Abläufen, mit Prozessoptimierung zu tun. Ich habe mir gedacht, am interessantesten ist es vielleicht, wenn ich die Audiospur dieses Webinars gleich in den Podcast packe. Moderiert wurde das Ganze von Magdalena Ulsch. Es ist ein erster Versuch, einmal eine Live-Aufzeichnung auch in die Podcast-Folie zu packen. Wenn dich diese Themen interessieren, dann bleib dran. Die Folien, die ich präsentiert habe, die werden im Blogbeitrag zu dieser Folge natürlich auch zum Download bzw. zur Durchsicht bereitstehen. In diesem Sinne, Film bzw. Webinar-Podcast ab. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo alle, herzlich willkommen hier bei unserem Webinar. Umsatz steigt, Gewinn nicht. Mein Name ist Magdalena Ulsch. Ich moderiere heute das Webinar. Und warum wir da sind, das hat einen sehr aktuellen Grund. Wenn wir jetzt die Wintersaison zum Beispiel anschauen, von 2025, 2026, hat die wirklich alle Rekorde gebrochen. Schaut man sich da Österreich an, waren das 54 Millionen Nächtigungen. So viele waren das seit am Beginn der digitalen Aufzeichnung noch nicht. Also die Betten bei den Hoteliers waren definitiv voll, die Buchungslage hat gestimmt. Wenn man jedoch ein bisschen reinhört und mit Hoteliers spricht, hört man oft was anderes. Am Ende des Monats ist es oft so, dass nicht so viel übrig bleibt, wie erwartet. Es sind zwar mehr Gäste da, mehr Umsatz, aber der Gewinn ist nicht mehr geworden. Und genau um dieses Thema geht es heute. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz konkret an. Und dafür habe ich wirklich zwei super spannende Experten mit mir im Webinar. Das ist einmal der Marco Riederer, das ist der Co-Geschäftsführer der Bodinger Tourismusberatung und Mitherausgeber des Hotelier Fitness Check, dem größten Benchmarking der alpinen Hotellerie. Das kennen viele von Ihnen vielleicht. Er gibt uns gleich einen super aktuellen Blick auf die Branchenlage. Das ist sehr spannend. Und dann haben wir noch Michael Gorfer hier. Er ist Co-CEO von Profitize und er zeigt anhand von konkreten Beispielen entlang der Gewinn- und Verlustrechnung, wo Gewinn verloren geht und wo sich zum Beispiel stille Kostentreiber befinden können. Wie zuerst schon kurz angesprochen, ich habe jetzt während dem Webinar Kamera und Ton ausgeschalten oder ich bitte Sie, dass Sie das noch machen. Wenn Sie Fragen haben, bitte im Chat reinschreiben, jederzeit. Wir würden die dann sammeln und am Ende gibt es dann noch eine Fragenrunde, wo Sie alle Themen, die Ihnen am Herzen liegen, nochmal an unsere Experten hier stellen können. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich allen ein tolles Webinar und ich übergebe nun an Marco. Dankeschön.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank, Magdalena, für die Einführung. Du hast es vorher schon gesagt, Rekordanzahl an Nächtigungen, über 54 Millionen, ist ja erst einmal ein gutes Zeichen. Die Frage ist, was bedeutet das konkret? Ich habe es ein bisschen genannt, und das ist wichtig, glaube ich, dass wir am Anfang den Marktblick einmal schaffen, Wachstum mit Nebenwirkungen. Weil mehr Nächtigungen bedeutet einerseits noch nicht immer mehr Auslastung, weil die Frage ist, wo entwickelt sich eigentlich tatsächlich auch die Bettenkapazitäten hin, wo ist Kapazitätenwachstum da, wo ist Nächtigungswachstum da und vor allem auf der anderen Seite, wie schaut es mit den Kostentreibern aus? Also Kapazitäten und Nachfrage verschieben sich sehr stark und mehr Gäste bedeuten nicht automatisch bessere Wirtschaftlichkeit. Der Markt wächst, das ist definitiv so, man sollte aber ein bisschen hinschauen, wo er wächst und das bedeutet ja auch gleichzeitig, wenn er nicht überall gleich wächst, dass er nicht überall gleich profitabel sein kann. Und genau darum soll es ein bisschen in diesem Marktüberblick am Anfang gehen. Und ich habe jetzt einmal nur die Zahlen auch für Gesamtösterreich mitgebracht. Unabhängig von den 54 Millionen Nächtigungen sollte man auch einmal wissen, wie sich die Betten entwickelt haben in den verschiedenen Bereichen. Und da ist schon ganz spannend, wenn man so ein bisschen einen Schnitt über mehr als 10 Jahre nimmt. Dann sehen wir, dass sich die Kapazitäten durchaus begonnen haben, auch zu verschieben. In unserer Grafik hier haben wir 12, 13 als Ausgangsjahr 100% alle einmal gleichgesetzt und wir haben es in diesen Jahren bis zum letzten Berichtsjahr uns angesehen und sehen eigentlich sehr deutlich, wo Wachstum oder auch Kapazitätsverlust vonstatten geht. Und da sehen wir ganz rechts auf der Seite, zwei Einsterbbetriebe haben wir 20% Betten verloren im Vergleichszeitraum. Wir haben aber gleichzeitig, wo vielleicht teilweise ähnliche Gästestrukturen herrschen, mehr als 100% Kapazitätszuwachs bei gewerblichen Ferienwohnungen. Auch Campingplätze boomen, vor allem seit der Corona-Zeit, die wir hier eingezeichnet sehen. Und wir haben auch die 4-5-Stern-Betriebe, die ein Wachstum nach wie vor verzeichnen, sowie 3 Stern, die ein bisschen stagnierend sind. Die Frage ist also, und das ist meistens ein bisschen getrieben, auch von der Nachfrage, aber nicht immer, wo entstehen neue Kapazitäten, wo fallen Kapazitäten weg? Und da müssen wir auch einen Blick auf die Nächtigungen werfen. Und da ist schon sehr, sehr deutlich zu sehen, dass ja bei den gewerblichen Ferienwohnungen nicht nur 110% Bettenwachstum da war im Vergleichszeitraum, sondern 134% Nächtigungswachstum. Das heißt, die Nachfrage ist sogar stärker gewachsen als das Angebot. Was ja Zeichen ist, dass dieses Segment funktioniert. Bei den Campingplätzen ist es ähnlich. 65% Nächtigungswachstum gegenüber 38% Kapazitätswachstum. 5- und 4-Sterne haben sich ziemlich homogen entwickelt. Wir haben jeweils bisschen über 17% Wachstum, sowohl Nächtigungen als auch Betten. Was bedeutet, dass die Auslastung in diesem Segment insgesamt über den Markt Österreich relativ stabil bleibt? Und das Spannende ist jetzt auch, wenn man sich anschaut, 3 Sterne und 2 Einstern, da sind die Nächtigungen zwar weniger geworden, das heißt, wir haben einen prozentualen Rückgang, aber die Kapazitäten sind noch mehr zurückgegangen. Das heißt, eigentlich haben wir sogar einen Auslastungsgewinn im Low-Budget-Segment, obwohl wir 5% weniger Nächtigungen haben, einfach weil die Kapazitäten noch stärker gesunken sind. Das ist aber jetzt natürlich nur auf ganz Österreich nicht heruntergebrochen, sondern sind die Metadaten für ganz Österreich. Es schaut natürlich je nach Region, je nach Bundesland ein bisschen anders aus und ich plädiere immer dafür, dass man sich einmal die Daten anschaut, wie schaut es im eigenen regionalen Umfeld eigentlich aus? Wie entwickeln sich hier Kapazitäten und Nachfrage? Und warum ist das auch ganz wichtig, sich nicht nur jetzt die Gesamtnächtigungen anzuschauen, sondern auch, wo kommen die Nächtigungen her? Und da haben wir ja in Österreich, und ich habe es jetzt mal für die Sommersaison angeschaut, weil auch das ist immer ganz spannend, einmal zu schauen, wo kommen wann welche Gäste her. Das ist ja Sommer und Winter nicht immer ganz gleich, je nach Angebot, je nach Destination. Aber ganz egal, einfach nur um ein bisschen das Gefühl zu bekommen, was passiert eigentlich am Markt. Die Nächtigungen in Österreich haben sich erholt, ja, definitiv. Die Frage ist, wo kommen die Gäste her? Und im Sommer, von 2019 bis letzte Sommersaison 2025 sehen wir deutlich, dass die Nahmärkte einfach wichtiger werden. Wir haben inländische Nächtigungen gewonnen, wir haben europäische Nächtigungen gewonnen, wir haben insgesamt 5% mehr Nächtigungen als 2019, aber die Fernmärkte hinken nach wie vor hinterher. Wir haben immer noch 5% weniger Nächtigungen letztes Jahr gehabt von Fernmärkten als dieses Jahr. Und wir müssen, wenn wir jetzt auf den Sommer 26 schauen, mit Krisen, die überall auf der Welt stattfinden, uns natürlich auch Gedanken machen, welche Gästesegmente werden jetzt im kommenden Sommer vielleicht steigen, fernbleiben, wie wird sich hier die Nachfrage verschieben. Das heißt, die Auswirkungen der Nächtigungsentwicklung, die haben dann natürlich, treffen dann natürlich auch Themen wie Preisniveau, Aufenthaltsdauer etc. Und das Spannende ist ja nicht nur, wie die Nächtigungen sich bei uns entwickeln, sondern was machen unsere Nachbarländer vielleicht? Und da habe ich nur kurz einmal die Schweiz auch mitgebracht, weil da schaut das Bild ein bisschen anders aus. Auch die haben natürlich ganz stark verloren in den Krisenjahren, haben aber auch dazu gewonnen, nicht nur 5% seit 19, sondern insgesamt sogar 10,8%. Spannend da ist aber, dass die Fernmärkte sogar auf Vorkrisenniveau schon wieder sind. Und das ist insofern wichtig, weil man ja auch Rückschlüsse darauf ziehen soll, wie sich bei uns die Preise und die Umsätze entwickeln. Wenn man sich anschaut, in Österreich von unseren wichtigsten Herkunftsmärkten, abgesehen von den Inlandsgästen, sind wir ganz, ganz stark abhängig von deutschen Touristen. Wir haben Deutschland als Herkunftsmarkt Nummer eins. Die Schweiz hat es zum Beispiel geschafft, in der Sommersaison zu bleiben. Die USA bereits als stärkstes Herkunftsland neben den inländischen Nächtigungen. Und das hat eine ganz, ganz große Auswirkung darauf, was bei uns am Ende des Tages übrig bleibt, weil ein durchschnittlicher amerikanischer Tourist, hier ist noch die Preisbasis 23, gibt 323 Euro pro Tag aus, ein deutscher Gast 157, das heißt mehr als das Doppelte, das pro Tag hängen bleibt. Und natürlich, umso weiter unsere Gäste herkommen, umso länger bleiben sie auch. Und das hat natürlich auch wieder dann Auswirkungen, nicht nur auf die Umsätze, sondern auch auf die operativen Kosten, wie natürlich jeder weiß. Und Thema länger bleiben, da ist mir auch noch ganz wichtig zu betonen, bisschen diese Schere, die aufgeht, und das sehen wir ganz stark, Thema Projekt Neuinvestitionen. Wir haben sehr, sehr lange, sehr gerne, oder wir müssen ja, wir sind eine dienstleistungsintensive Branche, wir sind eine Branche mit hoher Abnutzung, wir müssen immer wieder reinvestieren, aber unsere Projekte, unsere Zimmer, unsere Flächen sind immer größer geworden. Nach 1990 hat das durchschnittliche Zimmer 19 Quadratmeter gehabt und die Gäste sind 5,1 Tage bei uns geblieben. 2025 hat das durchschnittliche Zimmer in der österreichischen Ferienhotellerie 33 Quadratmeter und die Gäste bleiben aber nur noch 3,3 Tage. Das heißt, immer mehr Fläche, höherer operativer Aufwand. Bei Neuinvestitionen muss man sich wirklich die Frage stellen, wie flächeneffizient kann ich aktuell gestalten? Mehr Fläche bedeutet mehr Investment, bedeutet mehr operativen Aufwand, die Gäste bleiben kürzer, brauchen die überhaupt noch so viel Platz? Auch das wieder natürlich auf Gesamtmarkt gesehen. Runtergebrochen auf einzelne Projekte muss man sich das natürlich dann ganz genau anschauen. Und das ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen die Überleitung, weil es schaut jetzt auf der mal Nachfrageseite, Umsatzseite auf den ersten Blick ja nicht schlecht aus. Die Frage ist, was ist dann auf der Kostenseite passiert? Und das ist jetzt keine Überraschung. Sie alle wissen das. Österreich gehört seit Jahren inflationsmäßig zum Spitzenfeld der Eurozone. Bedeutet aber auch, dass bei uns die Kosten überdurchschnittlich steigen. Und dann haben wir natürlich immer wieder dieses mediale Spiel. Ja, Tourismus, Gastronomie, Beherbergung ist einer der Kostentreiber, einer der Gründe, warum die Inflation überhaupt so hoch ist. Und sehr gerne werden dazu immer die Statistiken hergezogen, wie sich die Preise in Österreichs Tourismus steigern. Und ja, es ist korrekt. Wir haben, wenn man sich anschaut, von Jänner 20 bis Sommer letzten Jahres Preissteigerungen in Österreichs Tourismus gehabt, die weit über unseren touristischen Mitbewerbern liegen. Wir haben, das sieht man gleich auf der nächsten Folie, nämlich ausgehend wieder von einer Preisbasis von 100. Magdalena, nächste Folie bitte. Genau. Sieht man nämlich, dass wir die Preise verhältnismäßig viel stärker gesteigert haben als Deutschland, Italien, Frankreich, Griechenland und Spanien. Das heißt, auf den ersten Blick könnte man natürlich, und das ist das, was man in dieser Inflationsgruppe, Preisgruppe Hotels und Restaurants immer wieder dann auch sieht, ja, wir sind so viel teurer geworden. Aber wir hatten noch die höchste Inflation und das kommt gleich dazu noch, wir haben in Österreich ja noch ein Thema, wir haben nämlich Arbeitsstückkosten, die über den meisten anderen liegen.
Entschuldigung, Ah,
Da sind
das
jetzt ein
tut mir
paar Folien
leid.
übersprungen, da sind wir, genau.
Ah.
Ja, wir sind im Dienstleistungssektor, nämlich im 10-Jahres-Vergleich. Wir hatten schon 2014 Arbeitsstückkosten weit über der, also weit um einiges über der Eurozone, über Spanien, Italien, Griechenland. Kroatien ist hier mit drinnen, weil die jetzt prozentual zwar 73% Steigerung hatten in 10 Jahren, aber wir von einer ganz, ganz anderen Ausgangsbasis. Das heißt, wie viel kostet mich eine Dienstleistungsstunde eines Mitarbeiters pro, also pro geleisteter Stunde? Das ist so diese Produktivitätskennzahl. Die Arbeitsstückkosten steigen kontinuierlich, aber die Produktivität eben nicht im gleichen Ausmaß. Und das heißt, wir haben ein bisschen dieses Thema. Das heißt nicht, dass jetzt unsere Mitarbeiter per se als Einzelne zu teuer sind, aber es ist eher ein strukturelles Problem. Wir haben einen, und das ist in der Dienstleistungsbranche einfach der größte Kostenblock, der halt auch am dynamischsten wächst. Und jetzt haben wir auf der einen Seite die höchste Inflation, hohe Preissteigerungen, die höchsten Arbeitsstückkosten, die auch noch einmal prozentual am höchsten gestiegen sind. Und das hat natürlich dann, oder das schlägt natürlich ganz stark um auf unsere Performance, auf unsere operativen Betriebsergebnisse, weil die Umsätze und die Nächtigungserlöse, die werden geradezu aufgefressen. Und das sehen wir dann, und ich habe es mitgebracht, die Magdalena hat es vorher angesprochen, den Hotel-Fitness-Check, den wir einmal im Jahr herausgeben. Das sind die Bilanzdaten von insgesamt knapp 800 Hotelbetrieben in Österreich. Das machen wir gemeinsam mit der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank und mit Kohl und Partner gemeinsam. Das heißt, wir haben alle den gleichen Verrechnungsstandard und schauen uns hier die Mediandaten, die unteren, die oberen Quartile an und wie sich verschiedene Segmente entwickeln. Und ja, es stimmt, der Gesamtumsatz pro verfügbaren Zimmer ist in der Vier-Sterne-Hotellerie allein in den letzten 3 Jahren um knapp 12% gestiegen. Auch die Auslastung, das ist die Vollbelegstage in Betten, ist um knapp 10% gestiegen. Sind super, super Zahlen, das sind die Medianwerte jetzt einmal. Aber wir haben Mitarbeiterkosten pro Vollzeitäquivalent, die um knapp 22% gestiegen sind. Wir haben Energiekosten, die jetzt so ein bisschen zurückgegangen sind, aber immer noch weit über dem Zeitraum davor liegen von plus 44%, und das bedeutet allein hier schon ein operatives Betriebsergebnis von minus 2,2 Prozentpunkten. Das heißt, alles, was Umsatz- und auslastungsmäßig positiv ist, wird unten wieder aufgefressen. Und wir haben das ein ähnliches Bild in der, ich habe jetzt noch die 4-Stern-Superior 5-Stern-Hotellerie mitgebracht, wo auch 11% Umsatzwachstum pro Bett, 8% Auslastungswachstum, 12% mehr Kosten pro Vollzeitäquivalent, aber schon auf einem höheren Niveau. 27% plus bei den Energiekosten. Warum hier höher? Weil natürlich qualitativ höherwertige Hotellerie öfter auch größere Wellnessflächen dabei hat und die energieintensiver sind. Und dann sogar minus 2,3 Prozentpunkte. Das heißt, die Frage ist tatsächlich, wo bleibt das Geld? Und wir sprechen, das ist mir vielleicht noch wichtig zu betonen, hier als Abschluss von diesem Marktüberblick, das operative Betriebsergebnis ist ja bitte nicht das, was am Ende des Tages übrig bleibt. Danach kommen ja noch Themen wie Mieten, Pachten, Zinsen, die ja auch gestiegen sind. Was oft nicht mitbeleuchtet wird, sind vielleicht doch die Geschäftsführer, Eigentümer, Gehälter, die ja tatsächlich eigentlich richtigerweise man ja auch bei den Personalkosten mit einberechnen müsste. Und es gibt dann noch einen Haufen kleiner Kostenpositionen, die teilweise kaum aktiv gesteuert werden oder oft auch einmal mit Intransparenz im Hotelalltag verbunden sind. Und auf die wollen wir jetzt dann im nächsten Schritt eingehen. Es ist nur, glaube ich, ganz wichtig, einmal zu sehen, was passiert am Markt und dass die guten Zahlen, die man medial oft mitbekommt oder mit denen herumgeschmissen wird, fast schon nicht immer das sind, was am Ende des Tages auch bei den Betrieben übrig bleibt.
Super, danke, lieber Marco. Das war ein sehr spannender Überblick. Bevor wir jetzt in unser nächstes Thema starten, würde ich einmal gerne unsere Teilnehmer aktivieren. Wir haben jetzt hier eine kleine Umfrage. Ich werde die jetzt mal starten und Sie können da jetzt einfach auswählen, was für Sie am ehesten zutrifft. Es geht jetzt darum, wie schnell Sie in Ihrem Betrieb erfahren, wann Kosten ungeplant steigen. Ist es jetzt sofort, dass Sie sofort eine Warnung kriegen, monatlich, mehrmals jährlich oder am Ende der Saison? Nehmen Sie sich kurz Zeit und klicken Sie auf Ihre Antwort. Genau, da kommen schon ein paar rein. Spannend, spannend. Warten wir noch ein bisschen. Über die Hälfte haben schon eine Stimme abgegeben. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Es haben jetzt die meisten von Ihnen angegeben, monatlich bekommen Sie eine Meldung, wenn jetzt Kosten ungeplant steigen. Es waren aber auch ein paar dabei, die gesagt haben, mehrmals jährlich oder auch wirklich am Ende der Saison. Das ist jetzt sehr spannend für uns eben auch. Da kann ich jetzt gleich den Michael hier zu Wort kommen lassen, denn er geht jetzt ein bisschen ein auf die Hebel, die man hier hat, welche Wirkung man damit bezwecken kann und wie das jetzt ausschaut im Hotel bezüglich den verschiedenen Kosten. Lieber Michael, übernehmen.
Ja, gerne. Hallo auch von meiner Seite. Super spannend und schön, dass auch einige dabei sind. Und ich muss noch mal ganz kurz zurückrudern zu den Umsätzen und hätte da schon noch eine Frage an den Marco, die mich brennend interessieren würde. Wie siehst du denn jetzt auch im Hinblick der weltpolitischen Ereignisse, die sich gerade abspielen, wie sich so Nächtigungszahlen in unserem schönen Alpenraum denn entwickeln könnten in diesem Jahr oder auch auf 2017 auswirkend? 27 will ich sagen, wäre super spannend, weil ich noch von einigen Hoteliers immer wieder verschiedenste Meinungen hören. Manche haben Angst, könnte doch einen Einbruch geben. Andere sagen mal, du Fernreisen der Europäer werden einbrechen und deshalb könnte das ein Hype für den Alpenraum sein. Da würde mich mal interessieren, was so dein Blick auf diese Dinge sind.
Ja, das Spannende ist, danke Michael für die Frage, und das beschäftigt uns ja auch oder viele unserer Betriebe ganz intensiv. Die Frage ist gar nicht, wie sich die Nächtigungen entwickeln, sondern welche Nächtigungen sich wie entwickeln. Weil tatsächlich, und das sieht man auch, wenn man uns das einmal anschaut über die letzten fast 20 Jahre, auch egal welche Krise es jetzt regional, europäisch, international gegeben hat, rein die Nächtigungen sind eigentlich immer gestiegen oder im schlimmsten Fall stagniert. Wir hatten nie einen mehrjährigen Rückgang an Nächtigungen insgesamt oder keinen signifikanten. Jetzt haben wir natürlich Corona, war die einzige Ausnahme, weil Gäste einfach nicht mehr reisen durften. Ansonsten ist egal, was weltpolitisch passiert ist, Menschen sind gereist, aber es hat sich öfter schon natürlich das Segment verschoben. Und du hast das Thema Fernreisen angesprochen und wir haben einfach Destinationen in Österreich, die ganz stark geprägt sind von gewissen Fernreisemärkten von gewissen Zielgruppen, die halt eine Destination oder gewisse Regionen auch prägen. Wenn die ausbleiben, kann das für manche Regionen und für die Hotels in diesen Regionen natürlich sehr massive Verschiebungen bedeuten. Weil da geht es ja nicht nur darum, können diese Gäste durch andere ersetzt werden, sondern wie viel Wertschöpfung geht mir verloren, weil Gäste aus Fernmärkten oft einmal, was wir auch gesehen haben, Beispiel USA, Deutschland, ganz, ganz andere Umsätze pro Nacht da lassen. Das Gleiche ist mit arabischen Gästen. Selbst wenn ich die jetzt ersetze durch andere Nahmärkte, bleibt mir pro Gast ziemlich sicher weniger am Ende des Tages übrig. Und das ist jetzt einmal nur auf der Umsatzseite. Damit habe ich noch nicht die operativen Kosten und Aufwände beleuchtet. Das heißt, ja, es wird Verschiebungen sicher geben. Heißt das automatisch, dass Nächtigungsausfälle sind? Nein, aber Nächtigungen allein abzufangen bedeutet halt leider nicht alles.
Ja, super spannend, ja. Und effektiv auch eine tolle Überleitung zu ja, meinem Thema hier ein bisschen. Wir haben jetzt viel vom Markt gehört und auch gesehen, dass es nicht einzig um Nächtigungen, Auslastungszahlen geht, sondern auch, was man daraus macht, welche Preise man praktisch realisieren kann und wie man am Ende des Tages dann auch entlang der Gewinn- und Verlustrechnung nochmal das ein und das andere besser in den Händen haben muss, um dann effektiv GOP-mäßig und darunter auch noch so zu arbeiten, als dass es effektiv noch schwarze Zahlen gibt. Wir haben auch vom Druck gesehen, der ständig steigt auf dieser Kostenseite vor allem. Und man merkt eigentlich auf sämtlichen Events und Messen und auch in den sozialen Medien, dass es schon einen kleinen Shift gegeben hat, jetzt auch in letzter Zeit, dass dieses reine Umsatzgetriebene in dieser Hotelbranche vor allem doch immer mehr auch ergänzt, zumindest wenn nicht sogar irgendwo ersetzt wird durch das Wort Profitabilität, weil man effektiv jetzt verstanden hat, dass auch starke und gute Umsätze oder zumindest gleichbleibende Umsätze kein Garant sind für einen wirtschaftlichen Erfolg auch in der nahe und mittelfristigen Zukunft. Und ich habe ja auch gesehen, dass wir in der Umfrage doch jetzt mehrheitlich schon so weit sind, dass wir zumindest einmal im Monat beziehungsweise keine Ahnung, wie viele Tage im Folgemonat dann auch auf das G&V schauen, dass wir einen Überblick bekommen, wie effektiv auch unsere Kostenseite dasteht. Und das ja, ist schön zu sehen, weil ich denke, dass das diese Umfrage vor ein paar Jahren vielleicht nochmal ganz anders ausgesehen hätte. Zumindest ist auch das, was uns sehr viele unserer Kunden zum Beispiel immer wieder mitteilen, dass es früher doch auch oft so war, dass man vor allem noch nach der Hauptsaison zum Steuerberater gegangen ist. Ich mache das jetzt ganz plakativ. Aber ihr versteht, was ich meine, sich da hingesetzt hat und gefragt hat, hey, und wie ist es gelaufen und wie können wir jetzt noch am besten Steuern optimieren? Das gibt es jetzt immer weniger, weil effektiv immer mehr auch weitsichtige Entscheidungsträger in der Hotellerie und Gastronomie verstanden haben, dass es sehr wichtig ist, auch bei diesen, auch besonders durch diese turbulenten Märkte, die wir gerade vorfinden, dass es unterjährig durch den einen und den anderen Blick auf die Zahlen benötigt, dass wir natürlich schauen, Umsätze zu treiben, aber auf der anderen Seite effektiv auch auf die Kosten blicken müssen. Und da kommt es dann auch meistens zu ein paar Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben, wenn wir denn zum Beispiel eben diese monatlichen G&Vs und Betriebsanalysen praktisch haben möchten. Zum einen technische Herausforderungen. Wir haben die Finanzdaten auf verschiedensten Systemen zerstreut und kommen da ja nicht immer ganz gut oder schnell oder sogar live dran. Diese müssen dann händisch in tollen Excel-Konstrukten zusammengefügt werden. Und sobald wir die Auswertung haben, sind sie auch schon wieder alt. Auf der anderen Seite aber geht es dann auch darum, sobald wir Reports vorliegen haben, Finanzberichte vorliegen haben, müssen wir dann halt auch irgendwo in der Lage sein, diese Daten zu interpretieren, zu verstehen, was jetzt effektiv passiert ist, wie die Performance tatsächlich ausschaut und was dann geeignete Maßnahmen für den einzelnen Betrieb sein könnten, aus der Erkenntnis eben dieser Finanzberichte. Und ja, das ist eigentlich auch so ein bisschen ein Thema, mit dem wir natürlich sehr oft konfrontiert sind, beziehungsweise das eigentlich auch der Kern unseres Produktes ist. Und heute geht es ein bisschen darum, auch aufzuzeigen, ja, was sind so Themen, die die Leute, die Hoteliers da draußen rumtreiben, beziehungsweise auch rumtreiben sollten. Und ein Thema ist ganz klar, wenn man jetzt die Gewinn- und Verlustrechnung anschaut, dann geht es mal zunächst auch um variable Kosten und das magische Wort Grenzkosten. Das heißt, wir als Entscheidungsträger in einem Hotel müssen uns eigentlich schon mal überlegen, welchen Preis wir bieten können, welchen Verkaufspreis wir auf den Markt praktisch bringen können, und sind da sehr häufig, sehen wir und zeigt auch die Erfahrung auch von vielen verschiedenen Revenue-Management-Systemen, dass die Preisobergrenze relativ klar ist und auch nach dieser sehr oft gehandelt wird. hinsichtlich von den Daten und Preisempfehlungen, die zum Beispiel RMS-Systeme ausspucken, die sich meistens an Wettbewerbspreise, Marktpreise richten. Selten, aber jedoch sehen wir, dass auch eine Preisuntergrenze irgendwo bewusst oder bekannt ist praktisch. Und da setzen wir auch unter anderem an, weil wir eben sagen, dass es strategisch manchmal sehr sinnvoll sein könnte, auch niedrige Preise, vor allem auch in den Auslastungs- oder wenn man die letzten Betten noch verkaufen möchte oder wenn man sieht, dass mein Mitbewerber Price Dumping macht, dann sollte ich auch verstehen, wie weit kann ich runtergehen. Und das alles kann ich nur wissen, wenn ich effektiv im Hintergrund meine Kostenstruktur kenne. Und beim Thema Grenzkosten schaut man sich jetzt effektiv an, was mich zum Beispiel jetzt eine zusätzliche Nacht wirklich kostet. Und da fallen dann Kosten wie das Housekeeping, die Endreinigung oder die tägliche Reinigung, die Wäsche, die Amenities, also Shampoos und sämtliche Ausstattung, die dazugehört. Natürlich auch Energiekosten. Das Frühstück, wenn das Zimmer natürlich auch mit Frühstück inklusive praktisch angeboten wird. Und zu guter Letzt ein nicht unwesentlicher Teil natürlich auch eventuelle OTA-Kommissionen, die effektiv dann für Buchungen aus Booking.com und so weiter und so fort aufgeschlagen werden. Wenn wir diese Preiskomponenten wissen und die auch pro Zimmer praktisch auf dem Zimmer runterbrechen können, dann können wir mal bestimmen, was unsere Unterpreis, also Preisuntergrenze wäre. Keine Ahnung, ein plakatives Beispiel wäre zum Beispiel, ich habe einen Zimmerpreis von 120 Euro. Davon zähle ich jetzt mal alles so eben aufgezählte ab. Ein paar Euro an Housekeeping, ein bisschen Wäsche, Amenities, Energiekosten und kommen da vielleicht auf irgendwelche 30 Euro, die diese variablen Kosten ausmachen. Dann kommt eventuell noch eine OTA-Kommission hinzu von 15%. Wir haben bei 120 Euro dann die 18 Euro. Wenn man das alles wegziehen würde, dann käme man zum Beispiel auf Grenzkosten von 48 Euro in Summe und weiß dann effektiv, wenn man von Zimmerpreis 120 Euro die 48 wegzählt, dass man einen Deckungsbeitrag von 72 Euro hat, die einem helfen, die Fixkosten zu decken. Nun kann es strategisch manchmal gut, sinnvoll, taktisch, klug sein, wirtschaftlich sein, dass man zum Beispiel ein weiteres Zimmer, die letzten paar Zimmer nochmal zu einem guten Preis verkauft, zu einem attraktiven Preis verkauft, der natürlich oberhalb den Grenzkosten sein muss. Ansonsten verlieren wir ja Geld mit jedem verkauften Zimmer. Aber nicht unbedingt praktisch meinen Standardpreis irgendwo zu meinem Standardpreis oder zum Preis zum höheren Preis meines Wettbewerbers kommen muss, weil ich schon zum Beispiel mit einem Zimmerverkauf von 70 Euro anstatt 120 Euro immer noch 22 Euro Deckungsbeitrag hätte, das mir natürlich kurzfristig hilft, einige Fixkosten zu decken. Das heißt, 22 Euro ist besser als 0 Euro. Das heißt, es ist besser, wenn das Zimmer gefüllt ist. Aber natürlich langfristig funktioniert das Spiel nicht. Da kommen wir jetzt auch zum zweiten Punkt, weil die Fixkosten natürlich nachhaltig auch gedeckt werden müssen. Das heißt, auf lange Sicht der Dinge muss man effektiv schauen, dass der Deckungsbeitrag hoch genug ist, um auch unter unsere versteckten Kostentreiber auch manchmal effektiv decken zu können, um positive GOPs und am Ende positive Gewinne zu erzielen. Und auch da lohnt sich manchmal ein Blick über die variablen Kosten hinaus, natürlich, weil auf der Fixkostenseite da schon auch einiges ansteht, wo man mal auch unterjährig ein bisschen einen Blick drauf werfen sollte. spreche jetzt Themen an wie Marketingkosten. Sind diese effektiv, entsprechen diese wirklich meinen Unternehmenszielen? Oder gibt es da Positionen, wo man schrauben kann, um effektiv das Budget nochmal besser einzusetzen oder effektiv teilweise sogar zu reduzieren, weil man gesehen hat, dass die Performance von einzelnen Marketingmaßnahmen nicht die gewünschte ist. Auf der anderen Seite natürlich ein ganz großer Block sind die Personalkosten. Personalkosten, da fragt man sich immer, ja, wie kann ich da denn optimieren, was kann ich da denn machen, weil ich brauche die Leute ja spätestens in der Hauptsaison, wenn meine Hütte voll ist. Ist es doch sehr wichtig, dass ich mein Team vollständig da habe, dass ich auch die an den Kunden verkaufte Qualität praktisch an den Mann, an die Frau bringen kann. Und da geht es zum Beispiel eben in die Richtung, dass man die Arbeitszeiten zum Beispiel optimieren könnte. Dienstplanoptimierung ist da ein konkretes Beispiel, wie man zum Beispiel zu solchen Personalkostenoptimierungen kommen kann. Ein konkretes Beispiel wäre, dass man sich auf Abteilungsebene anschaut, welche Sollstunden es brauchen würde, um praktisch operativ zu funktionieren. Sprich, ein konkretes Beispiel: wie lange darf ein Zimmermädchen brauchen, um meine Junior-Suite endzureinigen? Wir nehmen mal an, 40 Minuten. Man stellt sich dieses Regelwerk für alle Zimmertypen auf. Man erkennt aus dem BMS-System, wie viele Endreinigungen es geben wird in der nächsten Zeit, in den nächsten 2-3 Wochen. Man summiert diese Summe auf und weiß dann, wie viel man Zimmermädchen oder Stunden praktisch benötigen wird, und kann dann auch entweder mit einem Dienstplan, den ich im Voraus mache, oder dann bestenfalls sogar mit gestempelten echten Zeiten ein bisschen gegengleichen, ob ich denn meine Sollzeiten erreiche, ob ich die überschreite oder unterschreite, ob meine Abteilung in dieser Hinsicht überbesetzt oder unterbesetzt ist, und kann dann effektiv auch in die Zukunft zum Beispiel Optimierungen treffen, als dass ich bei, keine Ahnung, auslastungsschwächeren Zeiten auch kurzfristig mal 1-2 Leute in Urlaub schicken kann, um danach meine offenen Urlaubstage oder die offenen Urlaubstage des jeweiligen Mitarbeiters zu senken. Und somit praktisch dann bei Vertragsende oder Saisonsende, wie auch immer, dann ein geringeres Cashflow-Problem zu haben, wenn es dann darum geht, dann die Leute auszuzahlen und deren offenen Urlauben. Also es gibt Hebel und Möglichkeiten, wie man entlang der Gewinn- und Verlustrechnung da effektiv die ein oder andere Optimierung schaffen kann. Und es freut mich auch zu sehen, dass das auch von sehr vielen Hoteliers mittlerweile erkannt wird, dass auch da was getan werden muss, obwohl und zugleich ich auch sagen muss, dass das meistens eine aufwendigere Arbeit ist, als mal ganz kurz den Preis zu erhöhen. Das muss auch gesagt werden, aber nichtsdestotrotz erkennt man immer mehr auch die Sinnhaftigkeit und den Wert, dass man sich auch mit der Kostenseite beschäftigt.
Ja, ich glaube, Michael, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist ja oft ein bisschen aus der, in den letzten Jahren, du sagst so, Gott sei Dank beschäftigen sich jetzt viele damit. Wir merken das auch, aber es ist eher, sage ich mal, wahrscheinlich aus der Not heraus geboren, weil in der Vergangenheit war es halt relativ einfach, auf der Ertragsseite Hebel zu setzen. Preisdurchsetzung hat funktioniert. Wir haben ein bisschen über der Inflation die Preise immer anpassen können. Es war eigentlich ertragsseitig immer Steigerung da und die Kosten sind nie stärker als der Ertrag gestiegen. Und da haben wir jetzt einfach eine prozentuale Umkehr. Und darum müssen sich viele Betriebe viel, viel stärker um die Kosten kümmern als in der Vergangenheit. Und ist gut so, aber das heißt eigentlich auch im Umkehrschluss, wie viel in der Vergangenheit möglich gewesen wäre, wenn man das schon sinnvoll und strategisch angegangen wäre. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt natürlich wichtig, sich darum zu kümmern. Und Vielleicht, wenn ich da gleich anschließen darf, weil das ist so, ich finde so ein schönes Beispiel, wie viel eigentlich in Kleinigkeiten noch auf der Kostenseite oft steckt. Sei es jetzt kleine Willkommensgeschenke, sei es Minibar-Auffüllungen, Welcome-Drinks, Druckmaterialien für irgendwas Spezielles, was man mitgibt. Wenn man sich einmal das kurz überlegt, ja, der erste Impuls ist, ja, das kostet nicht viel, das ist die Qualität, die ich mitbiete, aber 2 Euro Willkommensgeschenk pro Gast sind bei 10.000 Mächtigungen im Jahr auch schon 20.000 Euro. Ja, das wirkt wie eine Kleinigkeit, und es gibt vielleicht in jedem Betrieb, oder nicht vielleicht, es gibt in jedem Betrieb mehrere dieser Kleinigkeiten, die für sich gesehen nicht viel ausmachen, die am Ende des Tages aber in der G&V, wie du auch gesagt hast, dann sehr, 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 sehr große Auswirkungen haben können. Das heißt ja gar nicht, dass man jetzt auf alles verzichten muss. Ich glaube, der erste Schritt ist einfach, sich einmal bewusst zu machen, welche Position kostet mich tatsächlich was, wie wichtig ist mir welche Kostposition, welcher Qualitätsfaktor. Kleine Maßnahmen können einfach große Auswirkungen haben. Und rein das Beispiel, wenn ich 3, 4 Positionen oder sogar 5 mit je 2 Euro pro Gast identifiziere, dann habe ich am Ende des Tages 100.000 Euro auf der Kostenseite vielleicht gespart, wie gesagt. Heißt ja nicht, dass man alles wegstreichen muss, heißt aber einfach mal zu hinterfragen, was kostet mich tatsächlich was und was bringt es mir auch.
Ja, super spannend und auf den Punkt gebracht, glaube ich. Und genau diese Sensibilität ist so wichtig. Und ja, da sind auch wir dabei praktisch, dass wir den Hoteliers da draußen helfen, auch die Lupe anzusetzen und dann auch ein bisschen aufzeigen, wo man diese ansetzen könnte. Das ist effektiv auch eines unserer Kernthemen bei uns bei Profitize, wo wir einfach ja, Daten, Performance-Schwächen sichtbar machen und effektiv auch sagen wir mal, die Möglichkeit geben, dass man unterjährig sich eben mit diesen Zahlen und Daten und Fakten auseinandersetzen kann. Und diese Daten auch ein bisschen ja, hübsch aufbereitet und vielleicht sogar schon vorinterpretiert vorfindet. Allerdings muss man schon auch sagen, dass wir nie und nimmer es irgendwo auf unsere Stirn schreiben würden, dass damit alles gemacht ist. Hey, sobald ihr Datenanalysen Interpretationen vorliegen habt, dann ist der Käse gegessen und ihr habt da gut gearbeitet. Nein, da fängt die Arbeit erst an, weil es zum einen natürlich, klar bieten wir auch Forecasts in die Zukunft, spielen mit Sollzahlen, Budgetwerten und so weiter und so fort und bringen immer mehr auch die Denke rein, in die Zukunft zu schauen und nicht unbedingt immer nur historische Daten anzuschauen, zu evaluieren, vor allem dann, wenn man 3, 4 Jahre weit zurückgeht, dann sind die Daten ja eh schon nicht mehr aussagekräftig, weil wir dann ja großen Einsturz gehabt hatten. Nichtsdestotrotz wollte ich sagen, dass es mit der Analyse und der Interpretation praktisch nicht getan ist, denn es folgt schon ein weiterer wichtiger Schritt, den eventuell der Berater des Vertrauens praktisch ja praktisch in die Hand nehmen kann oder effektiv der Hotelier, wenn er zahlenaffin oder ideenreich und kreativ genug ist, auch eigenständig natürlich. Und da geht es effektiv darum, die geeigneten Maßnahmen für seinen Betrieb abzuleiten. Wir sehen natürlich, was dann läuft und was weniger gut läuft, anhand dieser verschiedenen Controlling-Tools. Aber dann geht es ja effektiv auch darum, sich Gedanken zu machen, okay, was heißt das jetzt aber ganz konkret für meinen Betrieb? Wenn die Barumsätze im letzten Monat um 10% eingefallen ist, woher kommt das? Kommt das, weil ich, keine Ahnung, eine andere Gästestruktur im Haus hatte? Da bringe ich immer gerne die wassertrinkenden Italiener. Das heißt nicht, dass wir unbedingt Nächtigungsschwache Zeiten gehabt haben. Nein, das kann einfach nur davon ausgehen, dass die Gästestruktur anders war und da sich Leute im Haus aufgehalten haben, die effektiv weniger konsumieren, vor allem, keine Ahnung, teurere Cocktails oder was auch immer. Auf der anderen Seite wollen wir auch nicht zum Beispiel ein Tool sein, das konkrete Handlungsempfehlungen gibt. Das heißt, wir sind da nicht ein Tool, das sagt, wir sehen die 10% Einbruch, deshalb bitte verkauft ein Bier um 3 Euro teurer. Nein, das weiß der Hotelier meist bestens, am besten selbst oder so. Oder er hat da eine starke Hand zur Seite, die genau aus solchen Tools praktisch Daten, Zahlen, Fakten ausliest und dann einen Maßnahmenplan implementiert. Mhm. Und die Daten, die du uns heute im Marktüberblick so ein bisschen dargestellt hast, die sind super spannend. Und ganz, ganz viele Hoteliers praktisch warten auch immer ganz gespannt auf den Fitness-Check, bis er rauskommt, um sich dann aber was selbst zu vergleichen. Das heißt, also seine Zahlen mal herzunehmen und zu schauen, ja, wo befinde ich mich denn hier drinnen in diesen Markt? Zahlen. Und genau das ist das Spannende, wo ich auch die größten Schnittpunkte eben in diesem Fall zwischen uns sehe, ihr als diese starken Marktanalysten und auch Berater eben und wir, wo wir mit automatisierten Finanzreports ein bisschen zur Seite stehen können.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerne noch ergänzen möchte, es ist schön und gut, wenn man sich im Gesamtmarkt bisschen vergleicht, wo steht man. Einzelne Kennzahlen, die nach oben oder unten ausreißen, müssen nicht immer einen Handlungsschritt nachziehen. Es kann Erklärungen geben und die Betriebe sind sehr, sehr individuell. Also ich warne davor, wirklich tatsächlich, weil ich das schon mehrmals erlebt habe, wir liegen dort und dort außerhalb, wir müssen was tun. Bei manchen Bereichen vielleicht ja, bei anderen kann man nicht tun, man muss sich das immer auf den eigenen Betrieb individuell betrachten. Und eine Kennzahl allein ist auch nie aussagekräftig. Es kommt immer aufs Verhältnis und auf die Erklärungen und die eigene Betriebsstruktur dahinter an. Also Rückschlüsse nur aufgrund eines Marktvergleiches zu ziehen. Auf der Metaebene ja, aber im Detail gibt's oft sehr erklärbare Diskrepanzen und man muss dann schon sehr individuell auf die Betriebe auch eingehen.
Da kann ich dir nur zu 100% zustimmen und ich glaube, heute im ganzen Webinar ist noch ein Wort nicht gefallen, nämlich das Thema KI. Und das, du hast mich irgendwo daran denken lassen, dass auch die beste KI zurzeit zumindest noch nicht weiß, was im Kopf der Hoteliers vorgeht, was deren Unternehmensziele sind, wie die Prozesse in einem Betrieb ausschauen, wie weit der Weg von der Küche bis zum Restaurant ist, was es sonst noch an qualitativen Prozessen und Daten gibt, das alles wird, wenn überhaupt, nur sehr, sehr mangelhaft erfasst. Deshalb bin ich auch der starken Meinung, dass auch die beste KI noch nicht helfen kann, um effektiv konkrete Maßnahmen auch ableiten zu können. Und ja, als ich dich sprechen hörte, mir zum Beispiel das Thema Wareneinsatz eingefallen, ja, nur weil der Wareneinsatz im letzten Monat gestiegen ist, heißt das noch lange nicht, dass das ein negatives Zeichen ist oder eine negative Performance. Das kann auch einfach nur bedeuten, dass ich entweder mehr Gäste im Haus hatte oder dass ich eben im Hintergrund mit meinem Chefkoch gesprochen habe und gemeint habe, na hey, wir müssen jetzt die Positionierung ein bisschen überdenken. Wir wollen die Kulinarik bei uns nochmal mehr pushen. Und deshalb steigen auch die Wareneinsätze pro Gast an. Dann war es aber eine überlegte Entscheidung und das weiß die KI am Ende des Tages eben nicht. Von dem her, es ist toll, dass wir sie haben. Auch wir bei Profitize könnten nicht ohne, wenn es darum geht, diese Unmengen an Daten auch auszuwerten. Aber sie hat so seine Grenzen und da plädiere ich eben auch an den weitsichtigen und finanzaffinen Hotelier und an die helfende Hand, seinen Berater.
Und ich glaube, wichtiger als Momentaufnahmen ist auch definitiv das laufende Monitoring, weil wie sich der eigene Betrieb entwickelt, ist immer noch das Wichtigste und da setzt man sich vielleicht Ziele, sind die erreichbar, sind es nicht. Ohne laufendes Monitoring arbeitet man im Blindflug und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen.
Richtig, richtig. So, jetzt sind wir gespannt.
Ja, vielen Dank euch zwei schon mal für den extrem spannenden Einblick in eure Bereiche. Jetzt können unsere Teilnehmer gerne Fragen in den Chat reinschreiben und schauen wir mal, was ihnen am Herzen liegt. Ja, hier ist eine Frage, die haben wir eh schon ein bisschen angesprochen gehabt. Sollen wir eher versuchen, Kosten zu senken oder die Preise zu erhöhen?
Ja, im Idealfall beides, aber es wird nicht immer beides funktionieren. Die Frage ist, und das muss man sich auch schon noch anschauen, da ist schon der Blick in die Historie auch wieder relevant, welche Preissteigerungen hat es denn in der Vergangenheit schon gegeben? Ja? Habe ich laufend meine Preise ein bisschen erhöht, habe ich lange stagniert und müsste jetzt eigentlich meine Preise überproportional erhöhen? Dann muss ich mir wieder die Frage stellen, wie wird es eigentlich von meinem Zielsegment, von meinen Gästen, Stammgästen oder neuen Gästen auch angenommen? Wie befinde ich mich dann auch im Verhältnis zum Mitbewerb mittlerweile? Und auf der Kostenseite muss man sich, oder sollte man sich sowieso jede Position einmal anschauen. Was ist notwendig? Was brauche ich? Wo sind Kosteneinsparungen möglich? Also ich glaube, der erfolgsversprechendste und profitabelste Weg liegt in einer Mischung aus beiden Bereichen. Aber es ist nicht das eine wichtiger als das andere. In der Vergangenheit hat man nur gesehen, dass oft mehr sich auf die Umsatz- und Preisseite gestürzt wurde als auf die Kostenseite.
Ja. Da habe ich einen schönen Übergang hier zur nächsten Frage. Da wird gefragt, welche Verträge man sich als erstes anschauen kann, wenn man jetzt Fixkosten senken will. Gibt es da irgendwas, was oft übersehen wird, wo vielleicht viel Potenzial ist?
Boah, eine einheitliche Antwort zu dieser Frage ist schwierig, würde ich sagen. Manche sind ja schon ganz fleißig. Da gibt es vieles Verschiedenes. Man könnte natürlich einmal die Mitarbeiterverträge anschauen und die optimieren, inklusive Leistungen und Zeug und Sachen. Da gibt es verschiedene Hebel. Auf der anderen Seite, ja, man sollte auch hin und wieder mal, denke ich, Betriebshaftpflichtversicherung anschauen oder vielleicht auch mal ein Vergleichsangebot einholen. Alles so Themen, die vielleicht manchmal untergehen oder die einem zu geschäftig sind. Ich kann mir vorstellen, es ist so wie, zumindest bei uns hier in Südtirol ist so, dass es bei den Mobiltelefonanbietern, also diese Logik gibt es halt überall. Es ist manchmal gut, ein bisschen zu wechseln, zumindest sich verschiedene Angebote einzuholen. Das muss man ja nicht jedes Jahr machen. Aber riskant ist es, sagen wir mal so, wenn Verträge mal über 3, 4, 5 Jahre weiterlaufen, da steigt das Potenzial, dass es Optimierungspunkte gibt schon.
Ja. Auch Energielieferanten, Wäscherei, IT, generell Fremdleistungen. In den Fremdleistungen steckt oft so viel drinnen, weil das nehmen wir einfach so über die Jahre mit. Das hat immer gepasst, das hinterfragen oft nicht. Und dann gibt es mal Preisanpassungen und ja, da wird wenig verglichen, ehrlicherweise. Zu Beginn schon, weil also bei Betriebsübernahmen, bei Betriebseröffnungen, bei Restrukturierungen, da wird natürlich einmal alles angeschaut, im laufenden operativen Betrieb oft zu wenig.
Marco, ich habe jetzt hier noch eine Frage für dich, glaube ich, bekommen. Wie schätzt du in den nächsten 12 Monaten, wie schätzt du die Zeit für die Ferienhotellerie ein? Wird es leichter oder schwieriger?
Nachfrageseitig sage ich, bin ich vorsichtig optimistisch, weil es Krisenherde international bekräftigen im Normalfall die regionalen und die Nahmärkte aus. Also, mitteleuropäisch werden wir profitieren. Die Frage ist eher von der Profitabilität. Das heißt, ich glaube, nachfrageseitig bin ich vorsichtig optimistisch mit Verlagerungen teilweise der Zielsegmente. Aber ja, wenn wir pro Gast weniger Wertschöpfung haben, dann bleibt der Kostendruck hoch und damit eigentlich die Profitabilität die wichtigste Herausforderung.
Sehr schön. Vielen Dank. Ich würde sagen, das ist auch ein schönes Schlusswort für unser Webinar heute. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Teilnahme. Wollt ihr unseren Teilnehmern noch was mitgeben auf den Weg?
Na, ich glaube, das Wichtigste von meiner Seite aus ist auf jeden Fall, sich mit den Zahlen zu beschäftigen. Bauchgefühl ist wichtig. Wir sind ein People-Business. Wir haben in der Vergangenheit und auch aktuell sehr viel von Emotionen gelebt. Aber wer seine Zahlen nicht kennt, der kennt seinen Betrieb nur halb so gut.
Sehr
hast mir die Worte aus dem Mund gestohlen. Ich hätte es nicht besser sagen können. Bei allen Zahlen, Daten, Fakten darf man nicht vergessen, was man tagtäglich macht. Man probiert Leuten da draußen eine gute Zeit zu schenken. Und somit praktisch muss man schon auch die Zeit dafür finden. Man darf sich nicht im Büro und hinter den Zahlen verstecken. Qualität, jeder auf seiner eigenen Art und Weise, ist natürlich doch Schlüssel zum Erfolg. Nur ein zufriedener Gast wird zurückkommen und auch vielleicht das Quäntchen mehr ausgeben. Für Preissteigerungen zugänglich sein und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind so Floskeln, die ihr als Hoteliers ja tagtäglich hört, aber da effektiv ist auch ein Quäntchen Wahrheit drinnen. Nichtsdestotrotz gibt es die Kostenseite, da gibt es aber auch gerne Hilfe von außen, wenn Bedarf besteht.
Super. Vielen Dank an unsere lieben Teilnehmer und auch an unsere zwei Sprecher, Marc und Michael. Falls ihr Interesse habt am Profitize oder Podium, bitte jederzeit melden. Wir werden jetzt im Nachgang an das Webinar noch unsere Aufzeichnungen alle schicken. Dann könnt ihr euch das nochmal anhören oder ansehen. So, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute. Auf Wiederschauen.
Ja, und das war's mit der heutigen Folge. Lass mir gerne ein Feedback da. Wie hat es dir gefallen, einmal ein Live-Webinar auch als Podcast im Nachgang zu hören? Sind Fragen offen geblieben? Stell sie mir gerne. Und solltest du Themenvorschläge oder vertiefende Einblicke haben wollen, dann immer gerne her damit. Bin für Ideen dankbar und freue mich ansonsten, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.